Am Mikrofon begrüßt Sie Anjuta Engert. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei Radio Horeb. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Lebenshilfe-Sendung mit dem Thema Das Kirchenjahr in der Familie, die Fastenzeit. Und die Fastenzeit, das hat auch etwas mit Frühlingsaufbruch zu tun, auch wenn das vielfach vielleicht so gar nicht verstanden wird, aber im Sinne von der Erneuerung, der Bekehrung, ja, gewisserweise dem inneren Frühjahrsputz hat das eben auch was mit dem Frühling zu tun. Und hierzulande hat er sich zumindest schon einmal ganz zögerlich für das Wochenende angekündigt. Also besteht auch insofern noch ein bisschen Hoffnung. Die Kirche legte ja die Länge der Fastenzeit auf 40 Tage fest. Das entspricht auch dem Fasten Jesu in der Wüste, wie es im Matthäusevangelium geschildert wird. Die Zahl 40 kommt aber in der Bibel mehrfach vor, das wissen Sie alle. Zum Beispiel 40 Jahre wandern die Israeliten durch die Wüste, das stelle man sich mal vor. 40 Tage sind es wiederum, die Moses auf dem Sinai bleibt, bis Gott ihm die Gebote für das Volk Israel verkündet. Und auch 40 Tage wandert Elias zum Berg Horeb. Auch 40 Tage nach der Auferstehung, also nach Ostern, feiert die Kirche Christi Himmelfahrt. Wann die Fastenzeit nun jeweils beginnt, das richtet sich nach dem Osterfest. Das wurde durch das Konzil von Nicea 325 auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond festgesetzt. Insofern ist also Ostern immer ein beweglicher Festtermin. Im Mittelalter wurden nun die Christen noch richtig herangenommen, denn zu dieser Zeit war das Fasten wirklich Pflicht. Das hieß Verzicht auf Fleisch, Milchprodukte, Eier und so weiter. Wobei das Fasten natürlich auch wiederum sinnlos ist, wenn es nur dem äußeren Schein und nicht dem Sein dient. In diesem Sinne jedenfalls übte Jesus auch heftige Kritik an der jüdischen Fastenpraxis. Nun, wie sieht es aus mit unserer heutigen Fastenpraxis? Was pflegen wir eigentlich so jeder Einzelne für ein Brauchtum in der Fastenzeit? Wie ernst nehmen wir das? Wie oft erinnern wir uns daran, wenn wir heute diese Sendung machen? Dann ist das auch eine Einladung an Sie, ein bisschen darüber nachzudenken, auch selber zu überdenken, was wir machen oder was wir eben auch nicht mehr machen. Oder was wir uns von wirklich sinnvollem und anschaulichem Brauchtum vielleicht auch wieder neu aneignen könnten. Und zu diesem Thema darf ich nun ganz herzlich begrüßen Frau Magister Maria Prügel vom Referat Ehe und Familie der Diözese Salzburg. Einen schönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen, Frau Engert und liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol.
Sie sind ausgebildet, Sie haben den Magister für Wissenschaften Ehe und Familie, Sie sind ein engagiertes und gründendes Mitglied der Bewegung Hauskirche und auch sehr leidenschaftlich damit befasst, die Katechese weiter zu betreiben. Das heißt, Sie geben viele Reihen heraus, viele anschauliche, praktische Hefte, um auch wieder Brauchtum greifbar zu machen, das überhaupt zu erklären und auch wieder unter die Leute zu bringen. Es geht da nicht nur um die Religionsbuchreihe Glauben und Leben. Es geht auch um viele Hochfeste, wo Sie Hefte jeweils dazu herausgegeben haben. Da kann man sich direkt an das Referat wenden, die auch bestellen. Ja, jetzt aber zur Fastenzeit, Frau Magister Prügel. Sie haben da vieles zusammengetragen und können auch heute wieder aus einem reichen Schatz schöpfen. Welche Bedeutung hat denn die Fastenzeit im Kirchenjahr ganz allgemein?
Ja, mit dem Aschermittwoch, die mit dem Aschermittwoch beginnende Fastenzeit oder auch österliche Bußzeit, das ist die Jahresexerzitien des Volkes Gottes. Sie ist nicht Trauerzeit, sondern sie ist Aufbruch in den Frühling, wie Sie schon angekündigt haben, Frau Engert. Nämlich der Frühling, wo der Mensch sich erneuern soll, wie die Natur es tut. Erneuerung ist Bekehrung, ist Versöhnung des Menschen mit Gott, ist Vorbereitung auf die Tauferneuerung in der Osternacht. Und der Schott, das Messbuch der Kirche, das die Familie, die Hauskirche begleiten soll, ja, weil sie so einen reichen Schatz der Kirche anbietet, und auch das Stundenbuch, das sind unerlässliche Wegbegleiter, auch in der österlichen Bußzeit. Denn wer ist Lehrmeisterin im Glauben? Die Liturgie. Und sie führt uns in richtiger Weise durch die heiligen 40 Tage, so heißt es, das ist Anführungszeichen, zum Ostermorgen hin. Wir sind also auf dem Weg nach Ostern. Ein starker, heller, froher Ton durchzieht die Fastenfrömmigkeit. Ja, es ist eine Vorfrühlingsstimmung, die die Kirche da kündigt. Und deshalb heißt es auch im Hymnus der Laudes, das ist das Morgengebet der Kirche, dort heißt es jeden Morgen: Es kommt der Tag, dein Tag erscheint, da alles neu in Blüte steht. In Blüte steht. Der Tag, der unsere Freude ist, der Tag, der uns mit dir versöhnt. Und im Abendgebet der Kirche in der Vesper heißt es: Jetzt soll sich unser ganzes Herz durch Fasten und Gebet erneuen und durch Entsagung werde stark, was müde ist und schwach und krank. Soweit nur ein Auszug aus den Hymnen des Morgen- und Abendgebetes der Kirche.
Sie haben auch die ganzen Sonntage der Fastenzeit und ihre Namen für uns zusammengetragen, denn das ist ja auch heute gar nicht mehr im Bewusstsein vieler Christen.
Ja, die Sonntage haben ja nicht nur Nummern. Sie verstehen, man sagt also der 15. Sonntag im Jahreskreis oder der 6. Sonntag in der Osterzeit und so. Also die Sonntage haben nicht nur Nummern, sondern sie haben Namen. Das finde ich wunderschön. Namen, no ist der Nomen, Nomen ist Omen, ist Programm. Und die Sonntage und ihre Namen sind benannt nach den ersten Worten des Eröffnungsverses. Ich erinnere auch daran, dass zum Beispiel auch im Advent die Messen am Morgen heißen Rorate. Das ist auch wegen dem Eröffnungsvers. Rorate Zöli, tauet Himmel. Darum nennt man das Rorate. Und in der Fastenzeit haben die Namen, die Sonntage Namen nach den ersten Worten des Eröffnungsverses. Und auch deshalb brauchen wir eben den Schott, das Messbuch der Kirche, der Öffnungsvers, die Tagesgebete, die Lesungen, das ist wie eine Wanderkarte nach Ostern. Und so heißt zum Beispiel, ich werde nicht alle aufzählen, nur damit Sie einen Vorgeschmack bekommen und eine kleine Einführung. Der erste Sonntag nach dem Aschermittwoch heißt Invocabit, das heißt der Ruf. Und der Psalm heißt: Wenn er mich, also an den Gläubigen gewendet, wenn du mich anrufst, wenn er mich anruft, will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Das heißt, der Herr wurde angerufen für den erwachsenen Täufling um sein Heil. Und dafür musste ein Mensch Bürge stehen. In der früheren Kirche meldete der Taufpate an diesem Sonntag sich und den Täufling beim Priester an, zur Taufe in der Osternacht. Und immerhin in der Verfolgungszeit der Kirche hat das Lebensgefahr bedeutet. So haben die Sonntage Namen und erinnern immer an das Programm dieses Sonntages. Und jetzt nenne ich nur die Sonntage und ihre Namen und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können ja das nachlesen. Der zweite Sonntag heißt Reminiscere, Reminiscere. Das heißt also, sucht mein Angesicht, mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen, verbirg dein Gesicht nicht vor mir. Der dritte Sonntag heißt Oculi. Der Vers lautet: Meine Augen schauen stets auf den Herrn. Der vierte Sonntag, den kennen wiederum mehrere Leute, er heißt Letare. Der Eröffnungsvers lautet: Freut euch. Noch einmal sage ich euch: Freut euch. Darüber werden wir noch sprechen. Dieser Sonntag hat ein besonderes Brauchtum und er ist Halbzeit in der Fastenzeit. Und für uns heißt das, die wir mit dem Fasten ja wirklich auch unsere liebe Mühe haben, wir sind es nicht mehr gewohnt, aber für uns heißt das, haltet durch, Ostern ist nahe, Halbzeit der Fastenzeit. Wie gesagt, mit besonderem Brauch, wir werden darüber noch sprechen. Der fünfte Sonntag heißt Judika, also Gerechtigkeit. Er ist auch der erste Passionssonntag. Dort heißt es, verschaff mir Recht, also Judika, verschaff mir Recht, oh Gott, und führe meine Sache gegen ein treuloses Volk. Der sechste Sonntag ist der Palmsonntag oder zweiter Passionssonntag. Mit ihm beginnt der Eintritt in die heiligste Woche des Jahres, in die Karwoche. Und dann folgt das heilige Triduum, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag. Wir treten damit in den Herzraum des ganzen Kirchenjahres ein, in die heiligen drei Tage der Karwoche. Und auch hier, meine lieben Hörerinnen und Hörer, die Liturgie mit ihrer wunderschönen, mit ihrer Klarheit, mit ihrer inneren Glut, sie führt uns an und wir werden diese Tage ganz tief bewegend erleben. Ja? Soweit die Namen der Sonntage in der Fastenzeit.
Frau Magister Prügel, jetzt ist es ja auch wichtig zu wissen, warum wir eigentlich fasten. Es gibt verschiedene Motive. Die würden Sie uns auch nennen und Sie haben auch ein sehr schönes Zitat von Romano Guardini dazu gefunden. Da können wir gespannt drauf sein.
Ja, ganz richtig. Das bewegt mich selber jedes Mal, wenn ich das lese und wenn ich mir das zur Fastenzeit in Erinnerung rufe. Es gibt viele verschiedene Motive zu fasten. Nennen wir es mal das Oberflächlichste, einfach um abzunehmen, um schlank zu sein. Kein schlechtes für jemand, der abnehmen muss. Aber uns geht es um geistige, um höher stehende Motive. Und der große Theologe Romano Guardini sagt zum Beispiel, dass richtiges Fasten körperlich und seelisch heilsam sein kann, aber man muss es freiwillig tun. Erzwungenes Fasten kann sogar unheilvoll sein, sagt er. Und im Hinblick auf das 40-tägige Fasten Jesu spricht er vom höchsten Motiv, dessen Vorgang im Organismus man feststellen kann, und er zeigt auch die Grenzen solchen Fastens an. Und jetzt zitiere ich, und er sagt, beim Fasten, und er spricht, dieses Zitat ist entnommen dem Buch Der Herr, ist ein Bestseller von Romano Guardini, auch heute noch, und er spricht, ich zitiere, zuerst wird nur der Mangel gefühlt, das kennen wir alle, zuerst wird nur der Mangel gefühlt. Dann aber verschwindet das Verlangen nach Nahrung und es kommt je nach Kraft und Reinheit des betreffenden Menschen, der betreffenden Natur, durch eine lange Reihe von Tagen nicht wieder. Wenn der Körper keine Nahrung erhält, zehrt er von seinen Reserven, von seinem eigenen Bestand. Sobald aber diese Selbstverbrennung an die wichtigen Organe greift, wird ein wilder, elementarer Hunger geht los und dann geht es auch um das Leben. Zugleich geht beim Fasten etwas Innerliches vor sich. Und was? Der Körper wird gleichsam aufgelockert, der Geist wird freier, alles löst sich, wird leichter. Last und Hemmung der Schwere werden weniger empfunden. Die Grenzen der Wirklichkeit kommen in Bewegung. Der Raum der Möglichkeiten wird weiter, der Geist wird fühliger, das Gewissen wird hellsichtiger, feiner, mächtiger. Das Gefühl für geistige Entscheidung wächst. Die Schutzvorrichtung der natürlichen Lebendigkeit, die den Menschen gegen das Verborgene und Gefährliche des Daseins, gegen die bedrohliche Nässe all dessen decken, was unter oder über ihm oder neben dem menschlichen Dasein ist, es lockert sich. Das Innere steht gleichsam hüllenlos den anderen Mächten entgegen. Offen. Und es wächst das Bewusstsein der geistigen Macht und die Gefahr, das Maß des Zugewiesenen, die Grenzen des eigenen endlichen Seins, seiner Würde und seines Vermögens nicht mehr klar zu sehen. Und dann wird dringlich die Gefahr der Überheblichkeit, der Magie, des Abhebens im Geist. Und wenn es ein religiös sehr begabter Mensch ist, der das alles durchmacht, in denen der Geist von äußersten Entscheidungen in große Gefahr gelangt. Zitiert aus dem Buch Der Herr von Romano Guardini im Herder Verlag.
Jeder, der selber einmal wirklich streng gefastet hat, der hat vielleicht diese Erfahrung gemacht, dass der Geist sehr leer wird. Und dass man, wenn man einen bestimmten toten Punkt überwunden hat, dass da wirklich die Gefahr ist, dass man so einen gewissen Höhenflug hat, wo man aufpassen muss, dass man jetzt nicht abhebt, überheblich wird. Ja. So wie das in dem Zitat gerade beschrieben wurde, also die Gefahr der Überheblichkeit. die Grenzen des eigenen, des endlichen Seins gar nicht mehr klar zu sehen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass eben dieses Fasten auch religiös dann motiviert ist und verankert ist, sozusagen. Mhm. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Befassen wir uns heute mit der Sendereihe Das Kirchenjahr in der Familie, die Fastenzeit. Dieser Termin muss da ein bisschen verschoben werden. Wir haben ja schon jetzt bald die Halbzeit, stehen dem vierten Sonntag Letare direkt bevor. Ja, und die Frage nun ist, wie die Fastenzeit, Sie haben jetzt eine Einführung gegeben über die Bedeutung der Fastenzeit im Kirchenjahr, wie wir das nun in der Hauskirche umsetzen können, Frau Magister Maria Prügel.
Ja, vielleicht noch ein kurzes Wort zum Fasten heute und dann werde ich auf den Hausaltar und die Liturgie in der Hauskirche eingehen, aber nur ein kurzes Wort noch zum Fasten heute.
Ja, natürlich, das genau. Also denn die Formel, wie können wir das heute angehen? Mhm.
Denn es ist sehr schwierig geworden heute und ich höre das von vielen, die mir sagen, du, ich bringe nichts im Fasten zusammen. Ich bringe einfach nichts, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht. Und ich denke mir, es ist tatsächlich schwierig geworden, ich erlebe es selber auch, das Fasten anzufangen und auch durchzuhalten, weil man freiwillig und unfreiwillig immer wieder unterbrochen wird. Man ist dort und da eingeladen und auch selber, meine Güte, wie schwach ist man. Und Fasten ist nicht leicht, das muss man einfach sagen. Also was können wir tun? Wahr ist, dass das Fasten Gebot aufrecht bleibt, nicht weil es die Kirche da uns das hineinwichsen will. Wir haben ja gehört, wie wichtig es ist zum inneren Frühjahrsputz. Also wie geht das? Wie können wir das heute noch schaffen? Also ich denke mir, möglich ist Fasten in kleinen Zeiträumen, zum Beispiel an bestimmten Tagen, zum Beispiel am Freitag. Hilfreich ist, wenn wir das auf eine bestimmte Meinung tun, für den, für das und immer können wir es auch dem Heiligen Vater schenken, als Opfer. Er hat viele Anliegen. Dann die vielen kleinen Opfer, die der Alltag fordert. Das ist jetzt nicht das Fasten durch Nahrungskarenz, aber die vielen kleinen Opfer. Ich erinnere zum Beispiel an die Geduld mit schwierigen Menschen im Alltag. Ich erinnere an die Werke der Barmherzigkeit. Sie sind übrigens angeführt im Kompendium des Katechismus im Anhang. Da gibt es diese katholischen Reihen, die da angeführt sind. Eine andere Möglichkeit zu fassen ist, dass man einfach das einfache Essen entdeckt und sich nur einmal satt ist am Tag. Wichtig scheint mir auch den Mut, wenn wir das Fasten unterbrechen. Ich war selber gestern Abend eingeladen. Ja, ich habe unterbrochen, das Fasten unterbrechen, aber dann wieder den Mut haben, es wieder zu beginnen. Einfach wieder beginnen. Hilfreich auch ist, wenn wir das Ziel im Auge haben, zum Beispiel bei der Fastenzeit anfangen, schon sich hinfreuen auf den Sonntag Letare, den wir jetzt übermorgen feiern. Also immer schon den Sonntag Letare im Blick haben. Hilfreich auch ist, dass es eigentlich bei der Fastenzeit um 40 Tage geht und nicht um 46. Wenn wir die Sonntage dazu zählen würden, kämen wir auf 46. Das ist ja übrigens auch der Grund. Dann fängt an mit dem Aschermittwoch. Ist auch interessant, dass man die Fastenzeit nicht mit einem Sonntag beginnt, wie sonst die meisten Reihen. Nein, mit dem Aschermittwoch beginnt man und dann sind die Sonntage, weil sie eben Herrentage sind eigentlich dem Fasten ausgenommen. Fasten ist am Sonntag eigentlich nicht dran. Aber und der Sonntag Letare hat dann ein ausdrückliches, ich würde sagen, nicht eine Verpflichtung. Das brauchen wir uns nicht verpflichten, aber wir dürfen uns freuen. Da steht dann ein Glas Wein auch an und auch Süßigkeit. Was wir halt sonst noch entbehrt haben. Also mathematisch wird das bestätigt, denn vom Aschermittwoch bis Ostersonntag sind es 40 Wochentage und 6 Sonntage. Und die Sonntage sind eben dann, braucht man nicht zu fasten. Hilfreich ist für mich zum Beispiel auch geworden, man ist ganz sicherlich angewiesen auch auf die Solidarität mehrerer. Es ist hilfreich, wenn wir uns ausmachen, wir fasten gemeinsam. Und ich habe das zum Beispiel sehr hilfreich gefunden in der Pfarre Windischgassen in Oberösterreich. Die haben innerhalb der Fastenzeit eine gemeinsame Fastenwoche eingeplant, wo die Pfarre aufgefordert ist zu fasten. Ich glaube, es hängt zusammen mit dem sogenannten Quatember. Ja, ich glaube, das entspricht, diese eine Woche entspricht an sich vergessenen Quatemberwoche in der Fastenzeit. Es gibt 4 Quatemberwochen im Kirchenjahr. Sie entsprechen irgendwie den Jahreszeiten. Ich zähle hier auf nur die Quatemberwoche in der Fastenzeit. Und ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass Fasten bei allen Religionen zur verpflichtenden Kulturpraxis gehört. Leider ist es im Christentum sehr stark als allgemeine Praxis verloren gegangen und so fehlt das gegenseitige Anspornen. Und deshalb gefällt mir diese Fastenwoche, wo ich mich eigentlich anhänge, diese Pfarre ist entfernt von mir, aber das hilft mir, mich dort anzuhängen, geistig dort anzuhängen.
Ja, welche konkreten Vorsätze können wir fassen? Das haben Sie zusammengefasst. Wie schaut der Hausaltar aus? Wie schaut die Liturgie aus in der Fastenzeit? Ja. Vielleicht können wir den Aschermittwoch ein bisschen übergehen oder einfach da nur bedenken, die Asche als Bild des Wertlosen, gedenk, oh Mensch, du bist Staub und zum Staub kehrst du auch zurück, dass wir auch erst vor diesem Hintergrund uns deutlich machen, was denn die Annahme des Menschen durch Gott und auch die Erhöhung des Menschen durch Gott bedeuten. Der Tod wird uns zwar allen zuteil, aber nur mehr als Durchgang in die Herrlichkeit eigentlich des Auferstandenen. Dieses ist die Grundhaltung der ganzen Fastenzeit. Mhm. Ja, aber dass wir auf jeden Fall natürlich auch noch die Karwoche heute in den Blick nehmen, von daher, Frau Magister Prügel, Hausaltar und Liturgie, was ist da wichtig in der Fastenzeit?
Ja, der Hausaltar soll ein Abbild sein vom Altar der Kirche, auch in den liturgischen Farben und auch in den sonstigen Requisiten, je nachdem mehr oder weniger reich, also den Hausaltar in herber Schlichtheit halten, auch keine Blumen hin. Das fällt mir selber schwer, kommt mir im Moment nackig vor, aber das ist ganz gesund so. Dann die liturgische Farbe ist violett und das steht für Buße. Nur der Sonntag Letare, also übermorgen, kommt rosa dazu. Rosa, das ist eine Zwischenfarbe, das ist nicht mehr ganz violett und es bedeutet Vorfreude auf Ostern. Priester trägt hat ein Messkleid, das er nur an 2 Tagen im Jahr trägt. Das ist der Sonntag Letare in der Fastenzeit und der Sonntag Gaudete, was ja auch so viel wie Freude heißt, in der Adventzeit. Also dieses rosa Band, man kann es übrigens auch bei uns bestellen, das ist der Schmuck für den Hausaltar. Dann erinnere ich auch gerne daran, dass ja jede Zeit auch ihre ganz besonderen liturgischen Bücher hat. Ich meine jetzt nicht nur den Schott, also das Messbuch der Kirche für die Sonntage und auch für die Wochentage. Es gibt auch eben das eigene Stundengebet für diese Zeit, also Fastenzeit und Osterzeit. Dann richten wir uns in dieser Zeit die Kreuzwegbücher her und ich erinnere an diesen neuen und wunderbaren Kreuzweg, den Papst Benedikt, damals noch Kardinal Ratzinger, im Kolosseum gebetet hat. Er wird auch herausgegeben im Herder Verlag. Er ist einfach glasklar, also einfach schlicht ergreifend. Ich erinnere auch daran, dass manche alten Gebetbücher einen besonderen Gebets- und Liedschatz bergen. Das ist auch ein Zitat vom damaligen Kardinal Ratzinger. Längst nicht alle Gebete kann man dort verwenden. Manche Sprache ist schwülstig, kann man nicht verwenden, aber manche Gebete und Lieder haben eine unendliche Tiefe und Schönheit und auch wunderbare Sprache. Habe ich nur selber auch festgestellt.
Vielleicht ganz kurz zur liturgischen Farbe Rosa am 4. Sonntag, Letare, jetzt in der Halbzeit der Fastenzeit. Kommt das vielleicht auch daher, dass der Sonntag auch Rosensonntag genannt wurde, weil der Papst im Mittelalter eine goldene Rose als Symbol für Christus überreicht hat, also Christus die Rose, darunter die Dornen?
Ein schöner Gedanke, ja.
Aber es ist nicht ganz festzumachen, was jetzt hier zuerst
war. Es ist nicht ganz so festzumachen, ja, genau, ja. Aber es wäre ein Forschen wert. Ja, das besondere Familiengebet könnte in dieser Zeit natürlich sein. Und wiederum, ich verweise da natürlich auch, dass man es besonders den Sonntag damit einrahmen soll, mit der Laudes und der Vesper, also Abend- und Morgengebet der Kirche von einer wunderschönen Tiefe. Also das heißt den Gebetsschatz des Stundengebetes entdecken in den Familien. Ich habe schon genannt den Kreuzweg Und für mich ist es sehr hilfreich. Ich kann auch viele Freitage bin ich einfach, es ist mir unmöglich, in die Kirche zu gehen und den Kreuzweg mit der Pfarrgemeinde zu beten. Ich nehme, wenn es geht, schon den ersten Freitag in der Fastenzeit wahr, weil dann je klarer der Beginn dieser Zeit ist, dann kann man auch wieder es verschmerzen, wenn man eben nicht immer Zeit hat. Und da hat mir zum Beispiel eine Mutter erzählt, dass sie ihre Kinder schon am Morgen, bevor sie in die Schule gehen, sagt sie ihnen, die Kinder muss man irgendwie immer vorbereiten, dass sie sich darauf einstellen können. Sie hat mir erzählt, ich habe den Kindern schon heute Morgen gesagt, dass am Abend, um 17 Uhr ist das, dass am Abend der Kreuzweg ist, damit sie sich einstellen können. Es scheint mir sehr hilfreich zu sein, soweit zum Hausaltar und die Liturgie in der Hauskirche.
Nach der Musik geht es dann weiter, da wollen wir uns natürlich noch intensiv auch mit der Karwoche beschäftigen. Radio Horeb mit der Lebenshilfe, heute mit dem Thema das Kirchenjahr in der Familie, die Fastenzeit. Als Gast haben wir heute zugeschaltet aus Salzburg die Familienreferentin Frau Magister Maria Prügel. Frau Prügel, Sie haben uns schon viel gesprochen über die Fastenzeit, über das Brauchtum, über Sinn und Bedeutung. Jetzt kommen wir einmal auf die Karwoche zu sprechen, die uns auch vorbesteht. Und Sie haben vorgeschlagen, dass man sich doch wirklich Urlaub nehmen könnte, um diese großartige Liturgie mitzufeiern.
Warum sollte man sich nicht einmal Urlaub nehmen und die großartige Liturgie mitfeiern? Das würde bedeuten, die Karwoche ist dann nicht sozusagen dem Hausputz und sonst dem Haus auf den Kopf stellen vorbehalten, sondern dass man wirklich einmal die Liturgie als das, was sie ist, es ist der Höhepunkt des Tages, wie immer auch noch andere Höhepunkte und Highlights sind, aber die Liturgie sind die Highlights. Und sie beginnt ja schon, sie beginnt an sich mit dem, nicht an sich, sie beginnt mit dem Palmsonntag oder auch zweiter Passionssonntag. Ein wichtiger Tag ist dann der Mittwoch in der Karwoche, ich werde davon noch sprechen, warum, und dann sowieso die drei heiligen Tage, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag. Also der Palmsonntag ist also das Tor zur heiligen Woche. Ist etwas Geheimnisvolles daran, wenn man die Dinge selber macht, die man auch kaufen kann. Zum Beispiel den Adventkranz binden, ist ein Geheimnis drinnen. In diesem Tun vollzieht sich innerlich, ist ein Vorgang, geht vor sich. der Einstimmung, der Beschäftigung damit. Und ich würde sagen, auch der Palmsonntag, den Palmbuschen selber binden und zur Weihe tragen. Und dann als nächsten Punkt, diese geweihten Zweige zu Hause aufteilen, das ist ein sakramentales Ritual in der Hauskirche. Wenn Eltern das tun, handeln sie fast liturgisch, müsste man sagen. Liturgie hat einfach Öffentlichkeitscharakter. Und sie handeln liturgisch, wenn sie diesen Palmbuschen dann auseinanderlösen und die Zweige verteilen. Und ich nenne einige Orte, wo diese geweihten Zweige hingestellt werden können, zum Kreuz. Wir haben ja den letzten solchen kleinen Palmbuschen vom Kreuz verbrannt am Aschermittwoch. Im Moment haben wir jetzt also durch die Fastenzeit keinen geweihten Zweig im Haus gehabt. Jetzt stellen wir wieder einen solchen Palmbuschen hin auf das Kreuz. Die Bauern werden das in den Stall stecken oder in die Scheune. Wir kennen das auch, dass man die Palmbuschen auf das Feld stellt. Ja, und im modernen Haus, im Hochhaus, in den Häusern der Stadt. Ja, ich selber lege mir einen Palmbuschen auf den PC, damit er hoffentlich nicht abstürzt. Das ist fast ein Schrecken, wie wenn es dem Bauer die Ernte zusammenduscht durch den Hagel. Oder ich mache mir auch einen kleinen Palmbuschen und hänge ihn ins Auto. Dort, wo die Leute den Rosenkranz oft hängen haben beim Spiegel. Den habe ich nämlich so gelagert, dass ich ihn beim Autofahren auch verwenden kann. Den habe ich dort beim Blinker abgelagert. Und den Palmbuschen hänge ich mir dort, wo der Spiegel ist. Und je nach persönlicher Notwendigkeit verteilt man diese Palmbuschen. Das ist Liturgie. Das ist zur Tat gewordenes Gebet.
Woher kommt denn eigentlich der Begriff, also Palmbusch besteht ja aus Buchszweigen, aber welche Bedeutung hat denn die Palme eigentlich in der Heiligen Schrift?
Da haben Sie jetzt mich zu überraschend gefragt. Das könnte ich jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen. Wir wissen nur, dass die als Jesus einzog in Jerusalem, und das feiern wir auch am Palmsonntag, haben sie die Palmzweige genommen. Aber ich denke, das hat sicher eine symbolische Bedeutung. Ich kann es im Moment nicht sagen. Es tut mir leid.
Also zum einen beim Einzug sicher als Sinnbild für den siegreichen Herrscher.
Ja.
Es gibt einen Hinweis im Psalm 92 zum Gleichnis, der Gerechte gedeiht wie die Palme.
Ja, schön.
Wo man jetzt ja nicht weiß,
die Palme des Libanon.
Ob jetzt beim Einzug in Jerusalem tatsächlich Palmen da vorhanden waren.
Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, da gibt es auch sehr alte Abbildungen, die das immer bestätigen. Sehr alte Abbildungen.
Gut, das hat sich jedenfalls so durchgesetzt.
Ja.
Der Palmbuschen, und heute setzt sich zusammen eben auch aus Buchszweigen zum Beispiel. Oder
in meiner Heimat haben wir ganz bestimmte Kräuter, und es sind sieben, so wie wir auch für den 15. August für den Kräuterbuschen ganz bestimmte Zweige haben und auch mit den Begründungen. Aber ich glaube, das führt uns jetzt zu weit,
weil das ist
besonders
regional auch ganz unterschiedlich.
Genau, und auch weil es regional unterschiedlich ist, und sagen wir die Heilige Woche wirklich noch, aber da muss ich nachschauen, das ist ja alles so interessant. Es ist ja so interessant.
Ja. Gut, dann wie geht es weiter in der Heiligen Woche? Der Palmsonntag als das Tor in die Heilige Woche, haben Sie gesagt.
Ja, gut, also es war der Palmsonntag, und sein Brauchtum, ich möchte übrigens auch noch erinnern, Papst Benedikt hat zu Weihnachten gesagt, es ist sehr wichtig, dass diese christlichen Bräuche gepflegt werden, weil sie einfach Sinn und Gemüt und Verstand ansprechen. Und in der Karwoche jetzt haben wir sozusagen Montag, Dienstag, wo jetzt nichts Besonderes ist. Man kann das auch wirklich sagen, ja, man kann da wirklich auch das Haus und die Wohnung noch so weit auf Hochglanz bringen, dass der äußere Putz auch dem Inneren und umgekehrt entspricht. Dann, ich möchte einmahnen, dass es sehr wichtig ist, eine gute Beichte rechtzeitig einzuplanen und nicht auf das Ende aufzuheben, sondern am Anfang der Karwoche. Und die Gebete der Liturgie dienen auch am Montag und Dienstag der intensiven Vorbereitung auf Ostern, also die Lesungen, die Evangelien, die Psalmen und die Tagesgebete der Liturgie. Und dann kommt der Mittwoch. Und der Mittwoch in der Karwoche ist deshalb bedeutsam, weil dort die Ölweihmesse stattfindet. Diese wunderbare Liturgie mit ihrer reichen Symbolik an Farben, an Gebeten, an Zeichen. Ich bin so bewegt, wenn ich sehe, wie der Erzbischof die heiligen Öle, diese drei Gefäße, das Tauföl, das Firmöl, das Krankensalbungsöl, wird in Kannen, die dann die entsprechenden, die haben alle, diese Kannen haben Kleider, ein rotes für die Firmung, ein violettes für die Krankensalbung, ein weißes für die Taufe, und die ganze Liturgie, die Priesterkleider sind alle abgestimmt auf diese Liturgie, und dann haucht der Erzbischof in diese Öle hinein. Das ist der Ritus und das Gebet dazu. Und dann wird sozusagen das Gebet in diese Öle hineingelegt. Dieses Gebet wird wirksam, wenn Christen dann damit gesalbt werden. Das ist so eine bewegende Liturgie. Also diese heiligen Öle werden geweiht. Es ist ein ganz ergreifender Ritus. Und in dieser Messe, in dieser Ölweinmesse, sie finden in der Regel am Mittwochnachmittag statt, damit die Priester aus der ganzen Diözese sollen sie ja anreisen und dabei sein. Es wird dann auch in der Regel der Brief des Papstes an die Priester vorgelesen, den er jedes Jahr am Gründonnerstag neu schreibt. Also es ist eigentlich auch der Tag der Priester. Ja, und dann nehmen die Priester die geweihten Öle mit heim in ihre Pfarren. Dann folgt der Gründonnerstag oder Hoher Donnerstag. Das traditionelle Mittagessen besteht an diesem Tag auch örtlich verschieden, aber für viele besteht es aus Spinat und Kartoffeln. Dann wieder gehen wir zur Liturgie in der Hauskirche. Die alte Osterkerze soll niedergebrannt werden. Sie soll bis Karfreitag Nachmittag um 3 Uhr soll sie eigentlich niedergebrannt sein. Denn am Karfreitag, wir kommen noch dazu, feiern wir den Tod, das Leiden, den Tod unseres Herrn Jesus Christus. Die Osterkerze ist das Symbol des Auferstandenen. Also wir haben von Karfreitag Nachmittag von 3 Uhr bis Osternacht keine Osterkerze. Weder in der Kirche noch in der Hauskirche. Und das muss man ein bisschen so planen, dass man das in der Karwoche dann auch ausnutzen kann und niederbrennen lassen kann. Dann am Abend wir feiern das letzte Abendmahl, den Beginn der Passion. Wir feiern also mehrere Dinge. Wir feiern das letzte Abendmahl, wir feiern den Beginn der Passion und die Einsetzung der Eucharistie. Es wäre auch verbunden mit dem Sakrament der Erstkommunion. Wir können also durchaus auch die Erstkommunion-Kerzen der Familie aufstellen auf unserem Hausaltar. Wir feiern die Einsetzung der Eucharistie. Wiederum die reiche Liturgie, bewusst und tätig mitfeiern. Wir können das nur mit dem Schott. Und es ist eine gute Vorbereitung, wenn wir uns vorher, und damit meine ich eben auch, frei machen, frei Urlaub nehmen, freie Zeit lassen für die Liturgie und die Vorbereitung. Die Teile der Liturgie an diesem Abend sind der Wortgottesdienst, die Fußwaschung, die Eucharistie und die Übertragung des Allerheiligsten auf den Seitenaltar. Das ist ein ganz besonders starkes Zeichen. Und auch das Abräumen des Altares. Die Aussage davon ist, dass der Herr übertragen wird auf einen Seitenaltar. Gott sei Dank. Der Herr verlässt uns nicht mehr. Er geht, wir stellen ihn auf einen Seitenaltar, damit diese Abwesenheit im Hochaltar angezeigt werden kann. Der Altar wird also liturgisch feierlich abgeräumt. Alle Lichter werden im Hochhaus vorne im Altarraum gelöscht, auch beim Tabernakel. Noch einmal sage ich, Gott sei Dank, der Herr verlässt uns nicht. Er wird auf einen Seitenaltar getragen und bleibt dort, auch am Karfreitag und Karsamstag zur Anbetung. In diesen drei Tagen zur Anbetung.
Der Gründonnerstag auch ein feierliches Element am Abend, also durch die Einsetzung der Eucharistie?
Mhm. Ja,
Schon, würden Sie ja. das dann auch so begehen?
Ja, genau. Und mancherorts habe ich gehört, dass Sie dann örtlich zu Hause auch noch ein Glas Wein trinken und auch ein süßes Brot teilen, also einen Krapfen oder was weiß der nicht, um diese Abendmahlfeier auch zu Hause noch zu feiern. Für Kinder ist es eigentlich sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich. Mhm. Davor oder danach. Man kann es ja auch davor machen mit den Kindern. Ja. Mhm. Dann kommt der Karfreitag. Karfreitag kennen wir auch ganz besonders durch den streng gebotenen Fasttag. Das muss man in der Familie ansprechen. Morgen und denkt alle dran, es gibt also kein Fleisch und nur eine einmalige Sättigung. Die Liturgie dieses Tages ist also keine Messe, ist einmalig im ganzen Kirchenjahr. Es gibt keine Messe. Es gibt keine Messe. Wir feiern das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Die Liturgie besteht aus einem Wortgottesdienst, aus den großen Fürbitten, wäre einiges zu sagen, so bewegend. Wir beten für die Juden zum Beispiel, ja, ganz bewegend. Dann eine Kommunionfeier. Es folgt keine Konsekration. Die Verwandlung in die Hostie, das ist am Tag vorher passiert. Und dann, also die Kommunionfeier. Mancherorts folgt dann der Kreuzweg auf den Kalvarienberg, sehr bewegend. Und noch einmal für die häusliche Feier und vor allem mit den kleinen Kindern. Ich habe das selber gemacht zu Hause. Und ich habe Ihnen Katechese gegeben von diesen dramatischen Ereignissen dieses Karfreitags in Jerusalem. Und um 15 Uhr, Punkt 15 Uhr, durfte dann ein Kind die Osterkerze, die sehr niedergebrannt ist, auslöschen. Und es war das Zeichen dafür, das Licht der Welt ist erloschen. Jesus Christus ist gestorben.
Frau Prügel, ich hätte noch eine Frage zum Karfreitag. Warum wird denn eigentlich die Kommunion hier empfangen an diesem Tag?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auch schon gehört, dass an einem Ort, die nennen das eucharistisches Fasten und haben am Karfreitag auf die Kommunion verzichtet. Mhm. Wer das aus persönlich lauterem Motiv tut, ich habe alle Achtung. Aber ich selber fände es auch schmerzlich, an diesem großen Tag auf die Kommunion verzichten zu müssen. Und deshalb, ich kann beides verstehen, es kommt wirklich auf das Motiv an, das eine Seele für sich findet. Gerade am Karfreitag, für die Evangelischen wissen wir, dass das ihr höchster Feiertag ist im Jahr. Ja? Und ich bin schon sehr dankbar, dass ich ihn empfangen kann, den Herrn, gerade an diesem Tag. Ja. Aber es folgt an diesem Tag keine Messe, keine Konsekration. Mhm. Es wird die Hostie vom Tag zuvor verwendet.
Karfreitag, da ist ja auch ganz im Mittelpunkt die Adoratio Crucis, also diese Kreuzverehrung.
Die Kreuzverehrung,
ist das heute eigentlich noch, ich meine, wird das noch so praktisch anschaulich praktiziert?
Ja, das wird auch örtlich verschieden sein. Und je klarer die Liturgie und der Gehorsam der Liturgie eingehalten wird, desto mehr werden auch diese Zeichen verwendet. Ich erinnere auch daran, dass, wie das in Rom immer gemacht wird und auch der Kreuzweg im Kolosseum, das kann man sich heute alles am Fernsehen bewundern, es wird das Kreuz verehrt. Und das heißt, wie verehrt man ein Kreuz? Das Kreuz wird ausgestellt vorne. Die Gläubigen gehen nach vorne, wie beim Kommunionempfang, machen eine Kniebeugung, ein inneres Gebet. Und wenn man den Mut hat, kann man das Kreuz auch küssen. Und ich finde das eigentlich auch schön. Denn wir haben heute in den zivilen Belangen, haben wir überhaupt keine Hemmung, dass wir uns heute küssen. Wir uns ja, wenn man jemanden begrüßt, die einen küssen sich einmal, die anderen zweimal, manche sogar dreimal. Also man hat überhaupt keine Hemmung im zivilen Bereich. Und in der liturgischen Verehrung ist man mit den Zeichen so zurückhaltend geworden. Ich würde fast sagen, verklemmt. Aber da muss man halt den Mut haben, und aus einer tiefen inneren Überzeugung durchaus auch das Kreuz küssen. Das ist Kreuzverehrung. und die Praxis dazu.
Diesem Brauchtum gegenüber. Ja. Frau Magister Prügel, ein Hörer hat sich nochmal gemeldet. Ja. Herr Hauler, ich bin jetzt mit Ihnen am Telefon verbunden. Einen schönen guten Morgen, Herr Hauler.
Guten Morgen, ja.
Ja, grüß Gott, Herr Hauler.
Ich bin schon 90 Jahre alt, ja, und kann es nicht vergessen, wie am grünen Donnerstag abends, nachdem es dunkel geworden ist, uns Kinder, die Mutter in den Garten, in den dunklen Garten genommen hat, ja, und wir dort gebetet haben.
Ja, ja, ja. Danke für diesen,
das ist
für
ein wunderschönes Zeichen.
Danke für diesen Anruf. Ich denke heute noch sehr oft an meinen Vater, der jetzt auch schon verstorben ist, der diese alten Zeichen, diese starken Zeichen so geliebt hat und sehr darunter gelitten hat, wie das einfach alles abgeschafft worden ist. Und der hat uns immer erzählt, er war Ministrant und am grünen Donnerstag haben sie dann in der Kirche die im Altarraum die Fenster mit schwarzen Vorhängen verhängt. Und das war dann ganz dunkel. Und in der Osternacht beim Gloria sind die Vorhänge gefallen. Ich denke, ein starkes Zeichen. Ich kann ihn heute mehr und mehr verstehen. Er war oft sehr traurig über den Verlust dieser starken Zeichen im Sinne einer manchmal auch falsch verstandenen Reform. Danke vielmals.
Bitte schön.
Danke für Herrn Hauler für diesen Hinweis. Und ich denke, man kann da vielleicht auch anfügen, dass wirklich eine gewisse Armut an Zeichen festzustellen ist. Das macht es uns eigentlich nur schwerer, uns darauf einzulassen, wenn wir die äußeren Zeichen nicht haben. Und das merken wir vielleicht gerade an Kindern. Wenn wir auf den Karsamstag kommen, dann ist ja auch die Frage, wo ist denn eigentlich ein Grabgang noch oder ein Grabgang und Grabgesang noch üblich? Wo wird denn überhaupt die Grabesruhe eingehalten? Wo weilt die Kirche betrachtend am Grab Christi? Ist der Karsamstag heute so ein bisschen inhaltsleer geworden?
Also der Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe. Ja? Christus liegt im Grab und in den Kirchen sind mehr oder weniger schöne oder dürftige Gräber und mancherorts auch schöne Gräber aufgestellt. Das heilige Grab, so nennt man das dann auch. Und in manchen Kirchen gibt es die Anbetung beim Grab bis zum Mittag, weil zum Mittag muss dann die Kirche vorbereitet werden auf den Ostersonntag, auf die Osternacht. Aber das heilige Grab müsste eigentlich, so wie die Krippe in den Kirchen zu Weihnachten, müsste das heilige Grab in den Kirchen abgebildet werden, sodass man es besuchen kann. Oder auch die Kreuzwege haben natürlich alle ein Grab. Das ist die vorletzte Station. Wenn ich jetzt sage, was bedeutet das sozusagen im Lebenszusammenhang, dann kann ich sagen, wir wurden von Kindheit an gelehrt, und das ist leider viel verloren gegangen, dass an dem Tag lärmende Spiele und sogar Arbeiten nicht gestattet waren. Für die Landwirte hat das bedeutet, man hat an diesem Tag zum Beispiel keine Kreissäge eingeschaltet, um Holz zu machen, weil es eine laute Arbeit war. Oder zum Beispiel, es wurden, das ist aus meiner Kindheit alles noch, es war eigentlich, der Sportverein hat kein Fußballspiel veranstaltet an diesem Tag. Das war eine lärmende Veranstaltung. Also lärmende Arbeiten und Spiele waren an diesem Tag aus Respekt vor der Grabesruhe des Herrn wurden nicht getan. Und es war am Vormittag zumindest noch die Möglichkeit des Besuchs des Herrn am Heiligen Grab bis Mittag. Ab Mittag beginnt dann die Vorbereitung, sowohl in der Kirche als auch im Haus, die Vorbereitung auf die Heilige Nacht, auf die Heilige Osternacht und den Ostersonntag. Es ist also noch einmal der Zeitpunkt, um die Wohnung und das Haus in den letzten Vorbereitungen noch festlich zu schmücken. Möglichst Vorbereitung auch auf das Festessen für den Ostersonntag, damit man ein festliches auch Tisch hat, ohne die viele Arbeit, die das ja für die Hausfrau auch ausmacht. Es ist weiter zu richten, der Weihekorb mit den Speisen, die in der Osternacht geweiht werden. Und ich sage noch einmal, beim Hausaltar, das muss natürlich jetzt alles umgebaut werden, jetzt mit den weißen oder silbernen oder goldenen Bändern, das ist die Farbe der Osternacht. Und schließlich, wenn es dunkel wird, ist dann der gemeinsame Aufbruch zur Feier der Osternacht. Aber liebe Frau Engert, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich aus dem, bleiben wir heute beim Kasamstag. Denn Ostern ist eine eigene Sendung. Und ich habe für den, ich möchte abschließend eigentlich für den Kasamstag noch sagen, weil ich finde auch, es ist so, man ist so ratlos dem Kasamstag gegenüber. Und ich möchte aus dem Katechismus zitieren unter der Nummer 635, das ist also Christus ist hinabgestiegen zu den Toten aus dem Credo, dieser Absatz aus dem Credo, und dort gibt es eine Homilie, eine alte Homilie zum Kasamstag.
Eine Hörerin, die schon in der Leitung wartet, ja? Ich darf Rosina aus München begrüßen, ja? Einen schönen guten Morgen.
Und zwar möchte ich sagen, es ist nicht Karfreitag, sondern noch Palmsonntag. Bei uns in der Gemeinde hat es sich so herausgebildet, dass die Gruppen, die im Bibelkreis und die mit dem Ganzen befasst sind oder die im Katechumenat sind, die kriegen aufgrund ihrer Etappe einen grünen Palmzweig. Und da hat der Priester erklärt, dass die mit grünen Palmzweige lauter kleine Kreuze sind. Und dass wir damit zeigen, also erstens mal Christus danken für sein Kreuz und unsere persönlichen Kreuze, die im Laufe des Lebens sind, mit Christus tragen. Und also das ist dann eine Beziehung zu Christus, eine Teilnahme an diesem Leiden in der Heiligen Woche. Und dann auch am Karfreitag die Kommunion und die Kreuzverehrung ist dann eine, ja, das geht dann weiter, eine tiefere Verbindung mit Christus.
Danke.
Ja, danke schön für diesen Hinweis und für diese Bereicherung. Danke. Und einen schönen Gruß nach München.
Dankeschön.
Eine letzte Hörerin, die wir jetzt noch nehmen können. Frau Bauer, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüß Gott, Frau Bauer.
Grüß Gott. Ich wollte das noch dazu beitragen. Ich habe immer einen Anbaukalender gehabt, solange ich noch Garten bewirtschaftet habe. Und da ist drinnen gestanden, dass man am Karfreitag also nicht im Garten schaffen soll und nicht auf dem Feld, dass man das ja auch die Ruhe einhalten soll.
Genau.
Ja. Da stand es also noch.
Ja.
Danke, Frau Bauer,
bitte.
Für diesen Nachtrag, für diesen Hinweis. Dankeschön.
Ja. Ja. Bitte
wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, Frau Magister Brügel, damit geht die Sendung zu Ende. Sie wollten noch die Homilie zitieren für den Kasamstag.
Ja, das passt jetzt gut zum Abschluss. Dort heißt es, also Homilie zum Kasamstag, das ist das Stundengebet, vermutlich aus dem Stundengebet jetzt zum Kasamstag. Dort heißt es, tiefes Schweigen herrscht heute auf Erden, tiefes Schweigen und Stille, tiefes Schweigen, weil der König ruht. Furcht hat die Erde gepackt und sie ist verstummt, weil Gott im Fleisch in Schlaf gesunken ist und Menschen aufgeweckt hat, die seit unvordenklicher Zeit schliefen. Da ist angesprochen, dass Christus in die Vorhöhle hinunterging und die Gerechten, die davor gestorben sind, die auf ihn warteten, abgeholt hat und heimgeführt hat ins Paradies. Also seit unverdenklichen Zeiten, die dort schliefen. Er geht auf die Suche nach Adam, unserem Stammvater, nach dem verlorenen Schaf. Besuchen will er, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Er kommt, um den gefangenen Adam und die mitgefangene Eva von ihren Schmerzen zu erlösen. Er, der zugleich ihr Gott und ihr Sohn ist. Deinetwegen wurde ich dein Sohn, ich dein Gott. Wach auf, Schläfer, ich habe dich nicht geschaffen, damit du im Gefängnis der Unterwelt festgehalten wirst. Steh auf von den Toten, ich bin das Leben der Toten. Katechismus nach der Nummer 635.
Herzlichen Dank, Frau Prügel vom Referat für Ehe und Familie in Salzburg, dass Sie auch heute wieder so ausführlich und so sinnvoll, sinnreich über das Kirchenjahr in der Familie, nämlich über die Fastenzeit, gesprochen haben. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen, nämlich dann am Freitagvormittag in der Lebenshilfe geht es um das Osterfest. Also seien Sie auch da wieder dabei. Vielen Dank an Sie, Frau Prügel. Ein kurzer Hinweis noch, wenn Sie einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen möchten, dann können Sie das auch über das Internet tun, über unsere Homepage radiohoreb.org. Unter dem Tagessendeplan finden Sie dann auch entsprechende Symbole mit CD. Da können Sie direkt anklicken und einen Mitschnitt bestellen. Und über Spenden dazu freuen wir uns natürlich auch immer. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Anrufen und gebe zurück ins Studio nach Balderschwang. Mein Name ist Anjuta Engert und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag.